einen wunderschönen guten Abend oder vielleicht auch einen wunderschönen guten Morgen oder auch einen wunderschönen guten Tag, je nachdem zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr uns zuhört. Hier ist der Podcast ohne richtigen Namen.
Und ein frohes Weihnachtsfest.
Für alle, die Ostern. An Weihnachten Folge 10 hören. Ostern. Hört ihr alte Podcasts, direkt mal Eingangsfrage, hört ihr Podcasts, die aktuell sind oder könntet ihr euch auch vorstellen, Podcasts zu hören, die, weiß ich nicht, 3 Jahre alt sind?
Ich höre auch durchaus auch alte Podcasts, wenn ich die mag. Das Problem ist halt nur, dass ich die dann immer in der falschen Reihenfolge höre. Also ich höre dann den neuesten und dann höre ich den zweitneuesten und so weiter und so fort. Und das ist dann richtig blöd, wenn sich Podcasts auf einen anderen beziehen.
Und es ist ja auch immer die Frage, was ist es für ein Podcast? Ist es ein tagesaktueller Podcast oder also wenn die da irgendwelche Sachen besprechen. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz höre und die ja immer oft auch sehr viel Bezug nehmen zu den Sachen, die in der Woche passiert sind und man dann mal irgendwie 2 oder 3 Wochen zu spät hört und dann ist das einfach nicht mehr aktuell.
Dann aber trotzdem noch lustig?
Ja, kommt halt eben drauf an. Aber dann gibt es ja vielleicht auch einen Podcast, der, weiß ich nicht, die besten 16-Bit Rollenspiele bespricht und den kannst du natürlich auch in 10 Jahren noch hören.
Übrigens ist es ja unser 10. Podcast. Das ist ja sozusagen eine Jubiläumsausgabe hiermit. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die draußen bei dieser Hitze für uns arbeiten. Hast du mal aus dem Fenster rausgeguckt, Eddie, gegenüber? Da sind so Arbeiter, die müssen bei 35 Grad in der Sonne stehen und eine Fassade sauber machen. Dann bin ich letztens auf der A24 lang gefahren. Die stehen bei 35 Grad und haben Asphaltarbeiten zu machen. Da dachte ich, eine Danksagung ist genau das, was die jetzt brauchen können, unter anderem.
Ich bin heute auf dem Weg zur Arbeit auch an so einer Baustelle gefahren. Was ich wirklich nicht wusste, ist, dass tatsächlich in den Sommerferien die ganzen Baustellen aufgemacht werden. Oder seit mir das jemand gesagt hat, achte ich da drauf und stelle fest, wie in Hamburg plötzlich wirklich von einem auf den anderen Tag lauter Baustellen aufgemacht sind. Naja, jedenfalls bin ich dann zur Arbeit gefahren und dann fahre ich dann dieser Baustelle vorbei und es ist so schweineheiß und ich denke nur so, sag mal, gibt es sowas wie hitzefrei für Bauarbeiter? Gibt es eine Temperatur, wo der Chef sagt, Leute, ganz ehrlich, das Ding muss fertig werden, wissen wir alle, aber heute nicht. Heute gehen wir alle Eis essen und ins Freibad. Heute lassen wir den Asphalt offen.
Also ich hoffe, das gibt's, weil sonst kippen die doch reihenweise um. Ich meine, wir haben draußen 35 Grad, in der Sonne haben die wahrscheinlich 55 Grad und die müssen dann noch mit schwerer Schaufel körperliche Arbeit verrichten. Das geht doch nicht, oder?
Ich habe gerade versucht, auf die Schnelle mal irgendwas zu finden. Es gibt ja so ein Arbeitsschutzgesetz und da müsste doch eigentlich auch also Hitze drunter fallen. Also ich meine jetzt, okay, ich meine in Deutschland, ich weiß ja nicht, was so die extremsten Temperaturen sind, aber du kannst doch nicht erwarten, dass Leute unter jeder Bedingung in der Lage sind, schwerste körperliche Arbeit zu verrichten.
Also irgendwann, es gibt doch bestimmt, ich weiß, es gab doch mal diese Feinstaubthematik und da war das, glaube ich, dann auch einfach ein gesundheitliches Thema und dann wird das halt einfach ausgesetzt. Und dann ist nämlich die Kacke am Dampfen, weil du hast in den Sommerferien die ganzen Baustellen aufgemacht und hast gedacht, schön, in den 6 Wochen machen wir das alles fertig, aber durch die Hitze verzögert sich's und dann hast du nämlich,
also ich sehe jetzt hier irgendwas.
Chaos auf den Straßen.
Ja, bist du mit dem Auto zur Arbeit gefahren wieder? Natürlich. Oder?
Das
ist 1 Kilometer ist das.
Ist mehr.
1,2 Kilometer.
Leute, hört mal zu, über 30 Grad. Das Arbeitsschutzgesetz sagt, die Temperatur am Arbeitsplatz muss in diesem Fall durch effektive Maßnahmen gesenkt werden. Lüftungseinrichtungen und so weiter und so fort. Auch das Bereitstellen von kühlenden Getränken ist eine der Möglichkeiten. Bei plus 35 Grad oder über plus 35 Grad Celsius ist ein Raum nicht mehr als Arbeitsraum zu gebrauchen. Aber das sind jetzt Arbeitsräume, ne? Was ist denn draußen? Also in der Sonne hast du ja deutlich mehr als 35 Grad dann.
Wir hatten gestern, glaube ich, 36 oder 37 Grad in der Redaktion.
Und gab es von dem Chef von dir kühle Getränke für deine Mitarbeiter?
Es gab sogar Eis, aber weißt du, was es auch gab?
Aber der Arbeitsraum war doch nicht dazu
gebraucht. Die Alarmanlage, also der Feuermelder ist angegangen.
Wieso?
Der Temperaturen?
Hast du wieder gekocht?
Nein, offensichtlich wegen Hitze. Ich verstehe
das. Meinst du nicht, dass er wegen Staub angegangen ist?
Da stand der Eddie, naja, so Leute, es ist 36 nicht. Grad, das können wir euch nicht zumuten. Ich mache euch mal ein paar schöne Pommes mit Chicken McNugget. Und dann ging das Ding wieder an.
Nee, ich habe es ja auch nur über eine Insta-Story gesehen. Und es war keine Rauchentwicklung auf jeden Fall.
Aber also.
Kann es sein, dass Rauchmelder auch auf Hitze reagieren? Weil die denken sozusagen, wenn es brennt, wird es heiß, also gehe ich an?
Bestimmt, aber doch nicht bei 40 Grad oder so.
Tja. Naja, gut, so unter der Decke sind es dann vielleicht 45 Grad oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß, vielleicht ist es auch Quatsch.
Also ich weiß halt bei uns, dass die vom, wir haben einen, der blöderweise vorm Bad angebracht ist. Das ist ein ganz kleines Badezimmer. Und wenn du da geduscht hast und dann dieser Dampf rauskommt, springt der an. Und ich glaube nicht, dass das der Temperatur wegen tut, sondern ich glaube, das tut der wegen des Nebels quasi.
Aber Moment. Warte ganz kurz. Feuermelder reagieren noch nicht auf Dampf. Rauchmelder reagieren noch nicht auf Dampf.
Ich glaube schon. Ich glaube, die haben Fotos.
Dann könntest du ja nicht mehr Wasser kochen in der Küche, ohne dass es ständig losgeht.
Da kommt doch kein Dampf bis in den Rauchmelder rein, idealerweise, wenn du Wasser kochst.
Außerdem, hast du schon mal einen Rauchmelder in der Küche gesehen? Nein.
Das stimmt.
Oh, das ist ein guter Punkt. Warum?
Deshalb,
schätze ich auch, ja.
Aber deshalb brennen auch immer Küchen ab.
Du musst in den Küchen brennt vor allen Dingen deshalb was ab, weil das so die wenigen Stellen sind, an denen du Sachen über 300 Grad erhitzt oder über 200. Machst du im Schlafzimmer nicht so oft.
Apropos Abbrennen und Hitze. Hatte ich euch in den letzten 10 Folgen schon die Geschichte erzählt, wo ich unter der Dusche...
Kommt gut, Abbrennen und Hitze unter der Dusche.
Also pass auf. Ich hatte ja mal in Düsseldorf gewohnt, in der Kölner Landstraße.
Ja.
Und da wart ihr da schon mal früher.
Bestimmt.
Das war die Wohnung, wo ich meine Küchenschränke damals mit Wandfarbe angestrichen habe, weil ich den Unterschied zwischen Wandfarbe und Lack nicht kannte früher.
Hast du die mit Ponal festgemacht an der Wand?
Das war die Wohnung, wo so tatsächlich eine Taube in meiner Wohnung gebrütet hat. Also an der Fensterbank. Weil ich ein Fenster immer auf hatte und da nie lang gegangen bin.
Die Geschichte erinnere ich mich, glaube ich, noch. Die hast du, glaube ich, auch bei Giga immer.
Du hattest ein Fenster auf und bist da nie lang gegangen.
Naja, ich war wenig zu Hause. Auf alle Fälle.
Was hast du denn für eine Serienmörderwohnung?
Damals war ich jung, das war doch wirklich zu meiner schlimmen Zeit, als ich noch gekennt hatte. So, das wollte ich aber gar nicht erzählen.
Ich dachte, bei Giga. Ja, das ist die Taube und hier wohnt der Waschbär.
Also auf alle Fälle stand ich unter der Dusche und ich hatte, in der Dusche sind ja immer so weiße Kästen, die dafür sorgen, dass das Wasser heiß ist. Durchlauferhitzer nennt man die. Ja. Ne? So, und ich hatte einen Durchlauferhitzer, da sprang immer die Sicherung raus. Keine Ahnung warum.
Okay.
Man konnte aber oben den Kasten aufschrauben und die Sicherung wieder reindrücken.
Ach so.
Und dann war alles gut. Also ne, man nimmt diese Verkleidung ab. Mhm. Geht dahin, drückt das Ding da rein und dann lief immer alles.
Oder man nimmt einen Schraubstock, dann springt das erst gar nicht mehr raus, ne?
Ja, oder so, man überbrückt es einfach.
Das klingt nach so einem Jochenplan, oder?
Na, aber ich bin ja Energieelektronikerfachmann für Betriebstechnik. So, auf alle Fälle habe ich dann, irgendwann stand ich unter der Dusche und dann ging dieses Ding aber nicht nur einmal raus, sondern mehrfach. Ich drücke rein, bam, wieder raus. Und dann drücke ich mal ganz fest da rein, dann ging's. Und dann habe ich mich wieder unter die Dusche gestellt und auf einmal macht es Peng und es kam aus der Dusche schwarzes Wasser, ergoss sich über mich und es stank verbrannt und ich bin raus aus der Dusche in die Küche gerannt. Dann ist also praktisch das Wasserrohr geschmolzen da drin und es strömte Wasser raus. Ja, also ich habe praktisch die Sicherung, weil ich habe die verhakt und damit überbrückt, sie wollte rausspringen, ging nicht. Also ist das so heiß geworden, dass dieses Wasserrohr in der Wand geschmolzen ist.
Alter, ich fühle mich so sicher jetzt als dein Nachbar.
Es strömte also Wasser aus dieser Wand und ich stand mit dem Handtuch in der Küche, die langsam überflutet wurde.
Und das klingt nach so einem Ding, was einen Brand im Viertel mit 46 Toten auslöst.
Exakt. Und das ist genau mein Problem. Gestern habe ich eine Nachbarin getroffen, die bei uns im Haus wohnt. Ich nenne jetzt keinen Namen, die schon ein bisschen älter ist. Eine sehr liebe Frau, aber doch schon an einem Punkt, wo du überlegst, kriegt die noch alles so hin? Und dann ist es einfach so heiß draußen. Und dann lag ich so gestern im Bett und dachte, wie sicher ist man eigentlich in seinem Haus? Du bist immer nur so sicher wie das kleinste Glied.
Wie der dümmste Nachbar.
Das denke ich
und dann,
auch.
Und dann habe ich zum ersten Mal, bin ich so gedanklich das Haus durchgegangen. Und dann fing es natürlich an, Im ersten Stock direkt bin ich bei Jochen gelandet und habe gedacht, geil, das fängt ja schon richtig gut an. Das fängt ja schon richtig gut an. Wie soll ich mich denn sicher fühlen? Und dann geht's weiter. Und dann habe ich gedacht, so, wenn man Häuser einordnen könnte, so in Kategorien. Also, weißt du, die Summe der Nachbarn ergibt zum Beispiel eine Zahl, wenn da lauter junge Feuerwehrmänner in einem Haus sind, ja, dann ist es eine 10. Ja. Und wenn es so daddelige alte Rentner sind.
Aber hast du nicht oft auch 2. die Brandstifter unter den Feuerwehrleuten?
Das kann natürlich sein, wenn die wirklich bösartig sind.
Aber gut, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ja.
Aber generell, du bist ja dann schon, wenn man das so liest, jetzt auch in Griechenland und so, Feuer ist ja schon. Also du bist in einer gewissen Weise abhängig von deinen Nachbarn.
Ich mache mir auch solche Gedanken, aber da komme ich in erster Linie tatsächlich nicht auf diejenigen, die du meinst, sondern tatsächlich auf die Restaurants unten.
Oh, das ist auch ein guter
Punkt. Wir haben so einen Chinesen und ein
2 Restaurants unter
2 Restaurants. Eins unter mir ist ein Chinese und unter dir ist ein arabischer Burgerladen.
Ja, da habe ich nämlich dann auch drüber nachgedacht. Du hast 2 Restaurants, da kann erstmal viel schief gehen. Mhm. Und du hast es aber auch gleichzeitig mit einer Branche zu tun, wo vielleicht, weiß ich nicht, die Angestellten unterbezahlt sind und denen gekündigt wird und die dann in Wut sagen: So, wollen wir doch mal sehen, den Burgerladen,
ich ja
den
fackel ich ab. Ne, war ich ja Energieelektroniker, Fachrichtung Betriebstechnik.
Du erwähntest es.
Und da gab es dann mal eine Anfrage von einem türkischen Restaurant, ich sollte doch mal in deren Küche irgendwie eine Leitung ziehen. Habe ich dann so gemacht, so eine Leitung da durch die Küche an den Sicherungskasten angeschlossen und habe ich gesagt, so, aber ihr müsst das alles noch von einem Elektriker richtig abnehmen, von einem Meister abnehmen. Und die so, ja, machen wir. Nächstes Mal komme ich da hin, mache den Sicherungskasten auf.
Schwarzes Wasser.
Wo sind denn die Sicherungen hier? Ah, brauchen wir nicht. Haben die ja so einen Draht um die Sicherung gewechselt und das überbrückt. Und da wusste ich so, großartig hier. Ja. Also überbrücken, ihr wisst, was das ist.
Also wenn das Sicherste, was in deinem Elektrokreislauf passiert ist, von Jochen gemacht wurde, dann hätte ich auch Angst.
Das ist schon ein Grund umzuziehen, fast schon. Wie ist das denn, Jochen, Georg, du ziehst um,
ja,
aber du bleibst im gleichen Haus, die Nachbarn sind ausgezogen, oder was?
Genau, also und über uns hat eine Dame gewohnt. Und die ist jetzt irgendwie seit ein paar Monaten irgendwo in Süddeutschland nach Süddeutschland gezogen und dort gearbeitet, hatte aber die Wohnung noch und ist dann eben ausgezogen. Und dann habe ich mich direkt gemeldet bei der Hausverwaltung und gesagt, wir würden die Wohnung gerne nehmen, weil ich die halt wusste, wie die aussieht. Und die ist super, eine tolle Altbauwohnung.
Und wie viele Parteien wohnen da?
Also ist wir haben nur 4 Etagen mit jeweils 2 Wohnungen pro Etage.
Also klassische Altbauwohnung kann man
ja
sagen.
Genau.
Ja, genau. Weil ich meine, es gibt ja hier, wo Jochen und ich wohnen, nebenan sozusagen, gibt es ja die Grindelhochhäuser.
Ja.
Ich weiß nicht, die sind auch ganz bekannt in Hamburg. Und in diesen Grindelhochhäusern, ich habe es mal gelesen, auf Wikipedia oder so, leben, glaube ich, insgesamt 3000 Menschen oder
ich glaub,
sogar
noch
mehr.
Ich glaube, die stehen sogar unter Denkmalschutz, glaube ich.
Hm. Oder noch mehr. Wie viele Menschen wohnen da auf engstem Raum? Mehrere tausend auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es 3000
oder 5000 sind. Aber es sind auch 3 richtig große Hochhäuser.
Massive, ne? Große Hochhäuser, hässliche, massive Hochhäuser in einem sehr schönen Gebiet, muss man sagen. Also rundherum ist, glaube ich, auch gleichzeitig mit das teuerste Gebiet von Hamburg, also sehr komisch. Wie auch immer. Und da überleg mal, wenn du da wohnst, in einem dieser Hochhäuser und du bist mit 5000 potenziellen Brandstiftern in einem Haus. Oder nennen wir es nicht Brandstifter, weil das würde Vorsatz bedeuten. Nennen wir es einfach mit 5000 potenziellen Deppen, die, weiß ich nicht, vergessen den Ofen auszumachen. Ich würde nicht ruhig schlafen.
Es muss ja nicht mal eine Fahrlässigkeit sein. Denk doch nur an diesen Brand da in dem Londoner Gebäude da letztes Jahr.
Das war ein Kühlschrank, ne?
Ein Kühlschrank, der irgendwie dann auch zurückgerufen wurde oder so. Irgendwas, was durchbrennt oder so.
Ja. Ja, aber ich meine, es ist doch die Chance. Bei dir sind es 8 Parteien versus 3000 Parteien. Also die Chance doch eigentlich 3000 mal höher, dass ein Brand ausbricht, oder?
Ja, und vor allen Dingen dich zu retten ist halt ein Unterschied, ob du jetzt im ersten Stock wohnst oder vielleicht auch im zweiten oder im 76. Da ist halt nicht viel mit sich retten.
Aber wir haben jetzt zum Glück so Balkone, wo man sich runterlassen kann.
Haben wir? Wie willst du denn da runterkommen?
Man kann sich von allen
Balkonen runterlassen. Der steht auf Eisenpfählen. Auf Eisenpfählen. Da kannst du dich an den Eisenpfählen runterrutschen.
Ja. Aber das ist auch, wir haben ja schon mal drüber geredet, wie würden wir uns verhalten, wenn eingebrochen wird. Und jeder hat da immer so diese Fantasien. Mhm. Ich habe immer auch die Fantasien, wenn ein Brand ausbricht, wie ich mich verhalten würde. Und dann habe ich schon ganz oft habe ich überlegt, was könnte ich zu einem Seil knoten? Mhm. Und so. Und dann denke ich mir, das ist doch eigentlich, müsste es doch relativ einfach sein, aus Bettwäsche ein Seil zu knoten, mit dem du dich abseilen kannst, oder?
Da machst du schon einen totalen Denkfehler.
Wieso denn?
Man muss gut vorbereitet sein und das schon vor, nicht im Brandfalle erst überlegen, was mache ich, sondern
vorher knotest du alle deine Bettwäsche schon zusammen. Dann sag mir mal, was Nadine dazu sagt.
Ich würde schon mal eine Rettungsleiter auf den Balkon legen.
Ich habe alle Bettwäsche verknotet. Man weiß nie.
Nein, aber eine Rettungsleiter schon auf dem Balkon.
Also eine Rettungsleiter ist vielleicht ein Seil. Da kommen wir der Sache nach. Wer von euch hat ein Seil? Ein richtiges Seil. Ich habe nämlich neulich, bin ich bei mir in die Kammer gegangen, wo wir so Werkzeug und so ein Kram haben. Und dann ist mir aufgefallen.
Du hast kein Seil.
Ich habe kein Seil. Und dann ist mir aufgefallen, ich kenne niemanden, der ein Seil hat. Warum hat man nicht ein Seil? Ein Seil ist so
sinnvoll. Frag doch mal deinen Nachbarn.
Hast du ein Seil?
Nein.
Siehst du? Georg, hast du ein Seil?
Nein.
Siehst du? Niemand hat ein Seil.
Wofür braucht man ein Seil?
Naja, um sich zum Beispiel zum
Aufzuhängen.
Abzuseilen. Oder wenn die eigene Fußballmannschaft absteigt. Oder weiß ich nicht. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Aber man hat so viel Scheiß. Warum denn nicht ein Seil? Ein Seil kann man immer gebrauchen, um jemanden zu retten.
Wie oft hast du schon ein Seil gebraucht?
Ja gut. Aber wenn es mal...
Wenn es mal brennt, ja.
Wie oft hast du eine Wasserwaage benutzt?
Regelmäßig.
Ach komm, oh.
Regelmäßig.
Ich glaube, ja, wann immer ich irgendwas aufhängen will in der Wohnung.
Ja, wann denn? Wann hast du das letzte Mal was aufgehängt?
Den Badezimmerspiegel.
Warte, der kann auch ein bisschen schief, das sieht man doch mit dem Auge, da braucht man im Augenmaß.
Macht ihr das echt nicht mit einer Wasserwaage?
Nee.
Ernsthaft?
Nee. Ja, die einen können das so, die anderen brauchen dazu Hilfsmittel. Naja,
also ich kann dir mal sagen, wie klassischerweise, wie ich ein Bild aufhänge. Ich gehe hin. Halt das Bild an die Wand, mach mit Bleistift zwei so Linien, nagel da, wo ich die Linien gemacht habe, zwei Nägel rein, dann hänge ich das Bild auf und alleine schon, weil man die Nägel gar nicht immer gleich reinhaut, ist der eine Nagel vielleicht ein bisschen weiter oben und der andere ein bisschen weiter unten, dann nehme ich Abstand.
Entschuldigung, sorry.
Kein Problem, Gesundheit. Und dann nehme ich Abstand und dann sehe ich, aha, das Bild ist schief, hängt rechts runter, dann gehe ich wieder hin und dann haue ich mit dem Hammer so ein bisschen gegen den Nagel. Ding, 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 hau den ein bisschen hoch, hänge das Bild wieder dran, guck, aha, jetzt ist es fast gerade. So, das mache ich so lange, bis beide Nägel sehr wackelig nur noch in ihren Löchern sind und ich in ständiger Angst.
Aber ihr habt doch bestimmt schon mal einen Hängeschrank aufgehängt bin, oder so.
Was haben wir?
So einen Hängeschrank irgendwo aufgehängt, oder nicht?
Nö.
Okay. Ich bin überhaupt kein Handwerker, aber zumindest so für Spiegel, Schränke und Regale benutze ich doch eine Wasserwaage. Okay, wow. Nur ich offenbar. Musst du halt der wissen, Wecker Georg, rollt immer von uns.
Ganz ehrlich, also Georg, wenn du glaubst, dann mach doch. Ne? Also ich bin da tolerant gegenüber Wasserwagenbenutzern.
Aber ich mach das auch so wie Eddie.
Meine andere Frage, wo wir gerade von Sicherheit reden. Ab wie vielen Morden in meinem Viertel sollte ich skeptisch werden?
Ab eins?
Weil bei mir in der Gegend sind jetzt, wenn ich alles zusammenzähle, seit ich hier hingezogen bin, vier Leute entweder ermordet worden oder halt zumindest mal mit Schusswaffen angegriffen worden und haben es halt überlebt.
Dürfte ich mal fragen, wo du zum jeweiligen Zeitpunkt warst?
Ich weiß es nicht genau, weil ich von vielen die genauen Zeitpunkte nicht kenne. Mhm. Also es ist eine junge Frau ist wohl von so einer Beziehungstat ermordet worden, dann in einem
Woher
Hotel.
Woher weißt du das?
Weil ich das gelesen habe in der Zeit.
Gelesen in der Zeit.
Dann ein Angestellter des Hotels bei uns um die Ecke. Der
ich habe nie gesagt, dass es ein
worden.
Hotel war.
Ich habe nie gesagt erschossen, ich habe nur gesagt ermordet. Und dann halt irgendwie zwei Typen, die wohl irgendwie im Rotlichtmilieu oder so gearbeitet haben, die angeschossen wurden. Und seitdem muss ich halt zugeben, dass ich immer so, wenn ich dann nachts durch die Gegend gehe mit den Hunden, nachts mit den Hunden spazieren gehe und es ist so eine regnerische, halb neblige Nacht und ansonsten kein Mensch auf der Straße und dann steht irgendwo so ein Auto mit Licht an und laufendem Motor, dann wird mir immer so ein bisschen so mulmig. Könnt ihr das verstehen?
Was war das?
Was?
Ist da gerade
jemand subscribed?
Hallo?
Ja, hier kam irgendein Geräusch, weil irgendwas subscribed ist. Irgendwas hat Jochen hier an.
Ach so.
Es kam Düsenjet-Geräusch. Ja, ich kann das verstehen, dass du da Angst hast, Georg. Aber ich glaube, in Hamburg gibt es doch gar nicht so eine hohe Mordrate, oder?
Nicht so eine hohe Mordrate? Nee, ich glaube nicht. Aber ich trotzdem bin ich jetzt immer skeptisch, wenn ich so diese typischen Psychopathen sehe, die so langsam durch Straßen fahren. Gestern hatte ich einen, der fuhr parallel zu mir mit seinem Wagen langsam rückwärts durch eine gesamte Straße, von vorne bis hinten.
Und hat dich dabei angeguckt oder was?
Nee, ich habe nicht ins Auto gucken können.
Vielleicht hat er einfach nur einen Parkplatz gesucht.
Natürlich hat er vermutlich einfach nur einen Parkplatz gesucht. Die hohe Wahrscheinlichkeit ist nicht, dass der auf der Suche nach einem Mordopfer war.
Aber ganz ehrlich, Georg, ich meine, wie groß bist du? 2,40 Meter?
Ich bin ein gutes Ziel für Schusswaffen, das stimmt.
Ja, aber auch nur, wenn man dich tötet.
Richtig.
Ich hätte irgendwie ein bisschen Schiss. Also so, wenn man dich nicht kennt, man weiß ja nicht jeder, dass du ein lieber Mensch bist. Aber wenn man dich so sieht, dann würde ich mir vielleicht eher ein anderes Ziel aussuchen. Allein auch, weil ich nicht weiß, ob eine Kugel reicht bei dir. Was ist denn dann? Dann ist er richtig piss.
Dann ist
hast du mich gerade, du da, hast du mich gerade angeschossen? Ja, es war ein ja, keine Ahnung.
Toll, aber holen Sie bei mir demnächst die Maschinenpistolen.
Aber was passiert, wenn
das
du
Gute ist, noch wurde nicht auf mich geschossen in meinem Viertel.
Was ist denn, wenn du mal eine Nacht nicht mit dem Hund rausgehst? Ich bin ja nicht kein Hundebesitzer, ich habe keine Ahnung von Gassi gehen. Deshalb würde mich das mal interessieren, weil man das so oft hört, man muss ja mal mit den Hunden gehen und so. Wenn du nicht gehst, heißt das automatisch, die kacken dir in die Wohnung oder was?
Ja, die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich. Also.
Oder kann man auch mal sagen, ey, heute mal nicht?
Es kommt immer darauf an. Also es gibt halt Leute, bei denen, ich glaube, so unter zweimal am Tag geht kaum jemand mit seinem Hund. Also sprich nur einmal. Aber so zwischen 2 und 4 ist ziemlich vieles üblich. Und bei uns der kleinere von den beiden Hunden, mit dem gehe ich halt lieber 4-mal am Tag als nur 3 oder 2-mal, weil ich nicht weiß, ob sie halt die Nacht von, keine Ahnung, 6, 7 Uhr abends bis zum nächsten Morgen um 7 oder 8 Uhr halt durchhält.
Kann man die vielleicht dressieren, dass die selber Gassi gehen abends? Dass
gibt's? Du denen irgendwie. Also, naja, Gassi gehen jetzt bei uns in der Gegend nicht, aber es gibt ja Leute, die haben halt Hundetüren und da haben sie halt irgendwie einen Garten, ja, wo sie sich irgendwie dem Hund eine Ecke antrainieren, wo der reinmacht, aber das ist bei uns halt nicht so leicht möglich. Wir haben halt keinen Garten nach hinten raus.
Führen sich gegenseitig Gassi, gehen zu zweit
raus. Das ist halt der Vorteil einer Katze, die auf ihr Katzenklo bestenfalls geht und die nicht auf den Sack.
Ja. Oder, aber es gibt auch bei uns im Viertel etliche Katzen, die draußen rumlaufen.
Ja.
Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, ne, die Geschichte, wie ich nachts geglaubt habe, eine vermisste Katze gefunden zu haben.
Nein.
Nee. Dann habe ich die nur im Stream erzählt. Also jeder, der den Stream gesehen hat, kennt die Geschichte schon. Da bin ich halt nachts durch die Gegend gelaufen, weil ich tagsüber ein Foto gesehen hatte von einer vermissten Katze und dachte halt nachts beim Gassigehen die Katze gefunden zu haben. Und habe aber das Katzenposter mit der vermissten Katze nicht mehr gehabt. Und dann bin ich durch die Gegend gerannt in unserem Viertel und habe geguckt, ob irgendwo noch dieses Poster ist. Weil ich dachte, dass sie es vielleicht gehängt haben, weil die Katze gefunden wurde oder so. Und dann bin ich halt irgendwie, keine Ahnung, was das um 2 Uhr nachts oder so war, noch durch unser Viertel gerannt und habe versucht, das Poster von der Katze zu finden. Habe davon ein Foto gemacht. Hatte vorher von der Katze ein Foto gemacht. Und habe dann an meinem Rechner die Bilder verglichen, ob das dieselbe Katze sein könnte. Weil ich die Leute natürlich nicht informieren wollte, dass ich möglicherweise ihre Katze gesehen habe, wenn es denn eindeutig nicht ihre Katze gewesen ist. Aber ich konnte das nicht ausschließen, ob das die
Georg
richtige
Zahl.
Katze.
Cat Detective.
Ja, ich meine, ich bin Hundebesitzer und wenn mein Hund verloren gehen würde, wäre ich auch froh, dass jeder, der ihn sieht, mir Bescheid gibt. Ich wollte halt aber auch niemanden anrufen, der seine Katze vermisst und sagen, ey, ich habe deine Katze gesehen und nachher ist sie es nicht, weil sie eine komplett andere Farbe hat und er sich falsche Hoffnungen macht. Aber anhand der Fotos konnte ich halt nicht eindeutig ausschließen, dass sie es ist. Und habe ich dann irgendwie nach 2 Stunden des Suchens, Bildersuchens und Vergleichens eine WhatsApp-Nachricht an den Besitzer oder die Besitzerin geschrieben, dass mit einem angehängten Foto, das ich gemacht hatte, in schlechter Qualität natürlich, weil nachts mit dem Handy Ewigkeiten entfernt, so eine Katze, dass ich vielleicht diese Katze gesehen habe und habe am nächsten Tag nochmal angerufen, weil ich keine Rückmeldung bekommen hat, ob denn die Nummer auch stimmt und so. Denn die Nummer war durchgestrichen auf diesem Zettel und korrigiert. Und deswegen war ich mir halt nicht sicher, ob das jetzt wirklich die richtige Nummer war. Ja, und dann, nachdem ich dann 2-mal angerufen hatte, rief sie irgendwann zurück und sagte, ja, danke, die Katze ist schon längst zu Hause. Die hatten einfach nur die Bilder nicht abgehängt.
Ach, okay. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Szene bei Meet the Parents mit Ben Stiller, mit Jinxie, der Katze, die er dann irgendwie auch glaubt zu verlieren und dann kauft er im Tierheim eine neue und die sieht aber ein bisschen anders aus, weil die nicht so einen schwarzen Fleck am Schwanz hat und dann malt er mit einem Pinsel und Farbe den schwarzen Fleck am Schwanz. Kennt ihr die nicht, die
Szene? Aber ich kenne den Film, aber die Szene erinnere ich mich gerade gar nicht dran.
Und dann kauft er sagst, halt eine Fake-Katze sozusagen und dann...
Aber ich finde, es sollte mehr Menschen geben wie Georg, die aufmerksam durch die Natur laufen und sich dafür einsetzen.
Denn ja, so ich habe vor allen Dingen gelernt, ich hätte mir viel Zeit sparen können, indem ich einfach ein Handyfoto von dem vermissten Katzenbild gemacht hätte. Dann hätte ich nämlich noch vor Ort, wo ich die andere Katze sehe, vergleichen können, ist das die richtige und hätte sofort auch die Telefonnummer gehabt und nicht noch eine Stunde nachts suchen, ob ich irgendwo einen Baum finde, an dem dieser Zettel dran gepinnt ist.
So Leute, jetzt, wir müssen den Elefanten im Raum ansprechen. Ganz
ehrlich. Was? Wir haben einen Elefanten im Raum?
Ja. Wir müssen darüber reden. Alle reden darüber. Es ist das beherrschende Thema im Internet. Es hat die Social-Media-Kanäle in den letzten Wochen massiv bestimmt. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir uns auch zu dem Thema äußern.
Was? Jetzt sag nicht.
Ante Rebic bei Eintracht Frankfurt steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Was sagt ihr dazu?
Wie viel kriegen Sie?
Ist das jetzt dein Ernst?
Keine Ahnung. Nee, ich dachte, wollen wir über Özil reden? Wollen wir über das Thema reden oder ist es schon vorbei?
Okay. Ich will das Rätsel. Lieber ein Rätsel.
Okay, reden wir nicht über Özil.
Also das Problem bei Özil ist halt, der hat lange Zeit viele Sympathien gehabt und nachdem er da seinen Brief hat schreiben lassen, von wem auch immer, das hat er nie im Leben selber geschrieben, sind diese Sympathien größtenteils aufgebraucht. Und jetzt kämpfen da irgendwie zwei Fronten gegeneinander, wo ich bei beiden denke, ihr klingt beide wie ganz schöne Arschlöcher. Und jetzt will ich mich auf keine Seite mehr schlagen.
Das denke ich aber relativ häufig. Und ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, um mal so eine kleine Social-Media-Kritik zu äußern, ich merke gerade so einen Sättigungsgrad bei mir an Social Media, weil ich das Gefühl habe, zurzeit herrscht so eine hochexklusive Stimmung auf den Social-Media-Kanälen und es ist so politisiert alles und es ist alles so links gegen rechts und Nazi gegen Helfer und böse gegen gut und der ist und es wird sich so viel positioniert und du hast das Gefühl, du musst dich ständig irgendwelchen Gruppen und Meinungen anschließen und manchmal hast du vielleicht gar nicht genug Ahnung von dem Thema, aber
das interessiert doch keinen.
Ja eben, aber du musst trotzdem eine starke Meinung haben und ich finde es gerade echt anstrengend, wirklich wirklich anstrengend und spiele wirklich mit dem Gedanken, mich mehr oder weniger fernzuhalten von Social Media.
Du wirst ja auch noch regelmäßig angepumpt, ne, von irgendwelchen Leuten.
Ja, da hatte ich jetzt auch wieder so einen Fall.
Ja, ich sehe das immer, wenn du auf Leute antwortest, dass ich mir denke,
aber
was passiert da eigentlich immer?
Aber das hat sich halt auch wieder in eine Richtung entwickelt, kann ich kurz erzählen, ohne da jetzt irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen, aber mich hat einer sogar zweimal angetwittert und mir quasi gesagt, er hat den Mercedes-Werbespot gesehen, den Nils und ich gemacht haben und
du hast einen Werbespot für Mercedes gemacht?
Ja, und wie scheiße alles wäre und Space, was wir gemacht haben vor zwei Wochen auf Rocket Beans TV, wäre auch scheiße gewesen und es wäre das letzte Mal, dass er spendet und danke für nix, ihr Sellout-Idioten. So ungefähr war der Tenor.
Ja genau, das habe ich glaube ich nicht bekommen, den Teil.
Und das hat er dann gelöscht, weil er glaube ich irgendwas falsch verlinkt hat und hat es mir dann irgendwie ein paar Stunden später nochmal geschickt. Beim ersten Mal hatte ich es noch ignoriert und beim zweiten Mal habe ich dann geschrieben so irgendwie, ja ey, dann warum schickst du es mir so oft? Also dann geh doch einfach. So, das war eigentlich alles auch, was ich dazu gesagt habe, so nach dem Motto, ja, dir ist es ja auch offensichtlich sehr, sehr wichtig, mir deine Empörung mitzuteilen. Ich finde das immer so ein bisschen inkonsequent, sage ich mal, wenn man
Leute anderen wissen, das mitteilen. Ich gehe jetzt, ich bin jetzt
ich
weg.
Übrigens, ich guck dich nicht.
Ich so, gehe
ja,
jetzt.
Das finde ich immer so, ja, okay, dann
geh. Du bist mir völlig egal, ich gehe.
Ja. Ja, das ist exakt so. Und dann, und das war aber dann der Knaller, ich bin ja noch in einem Videospielforum seit 20 Jahren aktiv.
Ja, oh, ich wollte gerade den Namen sagen, ich mach's nicht.
Ja, und in diesem Videospielforum gibt es auch einen Rocket Beans Thread, in den ich ab und zu mal reinschaue.
Oh Gott.
Und dann lese ich dort von einem User, den es dort auch schon länger gibt, einen sehr, sehr ähnlichen Text. Und dann denke ich mir noch so,
das
ist ja ein Zufall. Das ist ja fast die gleiche Kritik, die ich heute schon auf Twitter zweimal gekriegt habe. Und dann sehe ich, das ist der gleiche Typ. Und da habe ich dann auch nochmal einen Satz zugeschrieben, sinngemäß war das, ganz ehrlich, ich gehe auch gerne auf Kritik ein und diskutiere auch gerne drüber, aber das ist so eine plumpe Rundum-Kritik, die so emotional aufgeladen ist und da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf und verzichte dann auch gerne auf so Zuschauer wie dich. So was habe ich geschrieben. Ja. Und warte, und jetzt, das hat sich dann zu einem richtigen, sowohl auf Twitter als auch in diesem Forum, immer weiter hoch geschaukelt. Immer mehr Leute haben ihre Meinung abgegeben und dann gipfelte es tatsächlich darin, dass Fans von Rocket Beans rausgefunden haben, dass der Typ einen Blog hat, haben über das Impressum seines Blogs seine Telefonnummer gefunden.
Oh Gott.
Und haben ihn dann irgendwie um 2 Uhr nachts angerufen.
Doxing nennt sich das, ne?
Also. Doxing, ja?
Ja, wenn du halt Doxing? die realen Informationen von jemandem rausfindest und ihn daraufhin irgendwie kontaktierst oder bedrohst, okay, bedrängst und so weiter, dann fällt das unter den Begriff von Doxing. Vor allen Dingen, wenn man halt diese Informationen halt rausgibt, also publik macht. Ach, ja, das ist übrigens der Hans Mustermann, der in der Musterstraße 11 wohnt und so weiter, ne?
Aber das war dann so eine Grenzüberschreitung und dann hat er mir schon wieder leid getan und ich habe ihn jetzt auch über das Forum eingeladen, und weil der kommt aus Hamburg, und habe ich gesagt, ey, wenn er will, lade ich ihn ein, dass er sich mal einen Blick machen kann von wie wir arbeiten und hinter die Kulissen, und dann kann man vielleicht auch einfach mal bei einer Limo oder so einfach mal offen drüber reden und vielleicht kann man dann den ein oder anderen Punkt irgendwie ausgleichen. Normalerweise nicht meine Art, normalerweise ist meine erste Reaktion irgendwie fick dich, ey, verpiss dich halt, ja. Aber das hat mir dann schon wieder leid getan, weil das so eine Gegenreaktion wiedergebracht hat, die zu keinem Zeitpunkt wollte, ja.
Und das manchmal denkt man sich halt auch so, wenn Leute einem zustimmen, so von dir möchte ich keine Zustimmung und die Zustimmung, die ich möchte ich nicht in dieser Art haben.
Und es ist ja schön, dass Leute dann uns verteidigen wollen oder mich oder wie auch immer in die Bresche springen, aber das geht halt einfach dann viel zu weit und ist auch, wird der Sache dann auch einfach nicht mehr gerecht. Man muss jemanden dann auch nicht so fertig machen oder sich so auf den stürzen und schon gar nicht irgendwie in die Privatsphäre eindringen. Das finde ich ist dann wirklich ein, da sehen alle am Ende doof bei aus, aber es hat mir auch wieder gezeigt, wie so eine Lappalie, ja, wie so ein Satz, den ich geschrieben habe, der ja noch nicht mal irgendwie, ich habe ja nicht mal aufgerufen dazu. Ich habe einfach nur ihm nur geantwortet, ja, dann geh doch halt. Wie das also dann so sich verselbstständigt. Und das macht mir teilweise schon echt, also ich will nicht sagen, es macht mir Angst, aber es nervt mich. Es nervt mich und es gefällt mir einfach nicht, wie momentan so eine exklusive Mistgabelstimmung teilweise in den Social-Medien herrscht.
Ja, ich glaube, dass die nicht mal wirklich neu ist. Es ist einfach nur, dass der Durchsatz an Social Media sich erhöht und in deinem Fall natürlich auch, dass im Laufe der Jahre immer mehr Leute dazukommen, die so direkte Kanäle nutzen und nutzen können.
Ich hab schon das Gefühl, dass Shitstorms, also auch so mit dieser MeToo-Kampagne und was da alles angedings wurde, ich glaube, dass das schon extremer geworden ist. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, hier mit James Gunn, mit dem Regisseur von Guardians of the Galaxy, der
irgendwelche 10 Jahre alten Tweets irgendwie aus dem Kontext gerissen und deshalb gefeuert wurde.
Der von Disney gefeuert wurde. Ich meine, zugegeben, das waren schon harte, also wenn man es so nennen will, war es harter, schwarzer Humor mit so pädophilen Jokes und so, die man auch nicht gut finden muss, aber es ist nichtsdestotrotz wurden da 10 Jahre alte Joke-Tweets von ihm ausgegraben und jetzt gibt es so eine Serie auf Netflix, ich habe den Namen vergessen, da geht es um eine Schülerin an einer Highschool, die glaube ich dick ist, und dann wird ihr aus irgendeinem Grund der Mund zugedrahtet, weil sie einen Kieferbruch hat oder irgendwie kriegt sie ihren Mund zugedrahtet, deshalb isst sie weniger und wird total schlank und wird dann quasi bildhübsch oder zumindest normal hübsch. Und ist plötzlich beliebt in der Highschool. Allein diese Prämisse zu wiederholen, fühlt sich schon so dumm an.
Das klingt schon richtig dumm, ja.
Ja, warte. Und und das hat einen mega Shitstorm ausgelöst, von wegen Bodyshaming und falsches Frauenbild und so. Und das Ding ist halt, also erstens mal geht es in der Serie darum, dass sie dann sozusagen Rache übt an all denen, die sie scheiße fanden, als sie dick war. Aber das ist ja auch jetzt wurscht. Aber da denke ich mir dann halt, da gab es einen Mega-Shitstorm, irgendwie eine Petition mit 90.000 Unterschriften, dass Netflix diese Serie absetzen soll. Und dann lese ich wirklich auf der exakt gleichen Seite, wo ich über diese Serie gelesen habe, lese ich eine Newszeile drunter, das ist kein Scheiß, lese ich 27. Staffel von America's Topmodel startet.
Ja.
Und das ist so, weißt du, ich meine, es ist eine Serie, wo irgendwie das zum Thema ist, ist vielleicht auch scheiße, ist vielleicht auch berechtigt, dass man sich darüber aufregt, aber 27 Staffeln America's Topmodel lang hat es niemanden interessiert oder gestört oder weiß ich nicht was. Und ich glaube schon, dass wir momentan in so einem Zeitalter sind oder in einer Zeit leben, wo wo so Aktivismus.
Weil die Leute sich halt auch gerne öffentlich schmücken. Ne? Es ist wesentlich wichtiger, sich selbst zu positionieren gegenüber einem Ereignis, als das Ereignis selber wichtig ist. Hauptsache, man zeigt, man ist auf der Seite der Guten. Und wenn man keine Bösen findet, gegen die man kämpfen kann, dann macht man sich welche. Dann sucht man irgendwelche alten Tweets, nimmt sie aus dem Zusammenhang, um einen Shitstorm zu haben, zu zeigen, seht ihr, ich tue etwas gegen einen Bösen. Ob der Böse ist, ist völlig irrelevant. Du solltest, hast du das Comedy-Programm von Ricky Gervais gesehen, das Humanity?
Ja. Ja, klar.
Der macht ja die Hälfte seines Programms macht er mittlerweile aus irgendwelchen Tweets und wie er sich mit irgendwelchen anderen Leuten
mit Trollen anlegen.
Mit Trollen anlegt, ja.
Aber das Ding ist halt auch, dass du wie du es gerade sagst, dass du dir fast schon einen Bösewicht schaffst. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an diese...
Nicht nur fast schon, definitiv wird
definitiv,
das gemacht.
Erinnert ihr euch noch an diese Kony-Geschichte, die so viral ging?
Ja, ja.
Weißt du das noch, Jochen, wo so eine Kampagne war gegen so einen militanten, was war das, so ein Blood Diamond General
irgendwo in Afrika? Ja, irgendwas, mit der Kinderarmee und so weiter und so fort.
Genau.
Und dieser Typ.
Und es war so eine Mega-Kampagne und plötzlich haben alle das getwittert und gepostet und gegen Kony, bla bla bla. Und dann stellt sich halt irgendwie raus, dass es quasi zu 80% Fake ist, die Organisation dahinter Spenden nimmt, um eigene Revolutionäre zu supporten und so weiter. Und das war halt. Aber alle haben sich da drauf gestützt. Das unterstreicht exakt das auch, was Georg gesagt hat. Erstmal hat jeder gedacht, ja, der ist böse und ich bin gegen den und da unterstütze ich das auch direkt mit Geld und so weiter. Und das ist alles so, ach Gott.
Ja gut, aber das war wenigstens, muss man den zugutehalten, noch ein Fall, wo mutmaßlich jemand Böses am anderen Ende der Seite stand. Wir haben ja mittlerweile auch massig Fälle, wo das alleine stimmt. Ein Zitat von irgendjemandem ausreicht, das einem persönlich nicht passt, dass ein Shitstorm gemacht wird und derjenige aus seinem Job gefeuert oder sonst was, weil er irgendwas gesagt hat, weil es einem nicht gefällt. Das finde ich
richtig schlimm. Ich habe das auch neulich.
Der ist doch dann irgendwann nackt und auf Drogen durch die Straßen gelaufen und wurde dann eingefangen. Ne?
So. Ja, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht mehr weiterverfolgt. Aber das ist ein guter Twist auf jeden Fall. Aber ich finde halt, wenn man, ihr kennt es auch alle, ihr seid alle lang genug so auch im Internet und Diskussionen verwickelt gewesen und so. Was mir halt auffällt ist, Diskussionen auf Social-Media-Kanälen, egal ob das Twitter, Facebook, Foren, wo auch immer, es kann auch Discord, whatever sein. Diskussionen online sind so fundamental anders als Diskussionen, wenn du Menschen gegenüberstehst.
Ja.
Das fällt mir immer krasser auf, auch wenn es um politische Themen geht, wo es im Internet sofort heikel wird oder du irgendwelche sofort abgestempelt wirst in irgendeine Ecke. Und du mit den exakt gleichen Personen, wenn du mit denen normal redest und du merkst, ey, so weit liegt man gar nicht auseinander oder es ist eine viel differenziertere Betrachtungsweise und man sieht es gar nicht so einseitig. Ich habe das Gefühl, online bezieht man viel klarer, deutlicher, einseitiger Stellung.
Schnell schwarz-weiß zu sehen oder gut und böse ist halt schneller getippt als
aber vor
was
allen
in der Mitte.
Also vor allen Dingen ersetzt ja in den Online-Diskussionen sehr oft der Angriff auf die Person das Argument. Das passiert ja ständig. Du hast irgendwo eine Diskussion zu irgendeinem Thema und dann sagt einer, das, was du sagst, das sagen ja auch, keine Ahnung, die Faschos oder so. Das heißt, du wirst angegriffen, nicht aufgrund des Argumentes. Dein Argument wird auch nicht angegriffen oder widerlegt oder auch nur aufgenommen, sondern es erfolgt ein Angriff auf die Person. Oder in deinem Fall halt, bla bla bla, Sellout. Hat nichts mit irgendeinem Thema zu tun, ist aber ein Angriff auf deine Person. Und das passiert halt unglaublich häufig. Und ich glaube, das passiert halt im wahren Leben seltener, weil man dann doch häufiger mit Leuten auch spricht, die zum einen merken, wie dumm das ist und zum anderen halt, die man persönlich kennt.
Ja, aber auch Leute, die sich vielleicht nicht trauen, dann so massiv
und
einen anzugreifen.
Ja, stimmt. Ja, klar.
Und was halt auch noch ein Faktor ist, du merkst halt ganz schnell, dass irgendwie, ich habe das auch schon gemacht, ich spreche mich da gar nicht von frei, wenn ich in irgendeiner Diskussion war und dann heißt irgendwie, weiß ich nicht, die Kriminalitätsrate, und dann weiß ich genau, kein Mensch kennt die fucking Kriminalitätsrate, aber ich kann sie halt einfach mal schnell googeln. Ja. Und dann finde ich schon Kriminalitätsrate 2018 in Google rein. 10 Sekunden später habe ich hier irgendeine Statistik, die nämlich besagt, dass Kriminalitätsrate bla ist. Und zack,
ist ja eigentlich
das drunter.
Das wäre ja eigentlich positiv für Online-Diskussionen.
Das wäre, aber es wäre trotzdem, das ist etwas, was du ja nicht hast. Wenn du normalerweise mit jemandem sprichst,
verstehe,
dann gibt der vielleicht auch einfach zu, ja, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie die Kriminalitätsrate sich, weißt du es? Nö, weiß ich auch nicht. Wenn du das online machst, aber warte mal, die Kriminalitätsrate, der würde, die Person gegenüber würde niemals sagen, ich habe keine Ahnung, wie die Kriminalität
ist. Die sind doch alle ganz schlau plötzlich.
Ne? Ja, jeder weiß alles plötzlich online und hat ein Zitat oder ein Interview.
Das genau das passiert mir eigentlich ständig nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute irgendwas schreiben, ohne auch nur irgendwas zu haben, um das zu widerlegen und oder zu belegen und erst dann sich die Mühe machen, mal zu googeln, wenn man sagt, woher nimmst du diese Informationen? Es wäre schön, wenn die vorher alle die kleinen Rumgoogler wären, die sich mit Argumenten versorgen, bevor sie anfangen.
Das stimmt, aber Argument in Anführungsstrichen, weil ich meine, dir muss ich nicht sagen, du kennst dich ja selbst genug aus mit Zahlen und Statistiken und ich meine, die Politik ist ja voll davon, also guck dir mal eine Politikdebatte bei Anne Will oder so an, da kommt jeder immer mit Zahlen und die Zahl, die der eine hat, widerspricht fundamental der Zahl, die der andere hat. Also das ist dann auch immer eine Frage, wie tief gräbst du, wo guckst du nach, welches Zitat glaubst du, dann ist die Quelle wieder, also es ist
da
schon...
Da wünschte ich mir tatsächlich, da wirst du wahnsinnig. Gerade bei so Diskussionsthemen, wenn Politiker Zahlen raushauen, eine Live-Redaktion, die eben, also es ist, ja, hart aber fair macht es ja auch, allerdings nicht live in der Sendung. Das muss man live in der Sendung machen, das heißt, alles klar, sie haben das und das gesagt, dann sitzen da 10 Leute und recherchieren in dieser Sendung die wirklichen Fakten. Und dann irgendwann stehst du da, so, warten Sie mal, das haben Sie gesagt, das ist totaler Bullshit. Das stimmt doch überhaupt nicht. Dann hast du natürlich wahrscheinlich relativ wenig Gäste, die noch Bock haben, in die Sendung zu kommen. Aber das fände ich eigentlich eine geile Idee. Liebe Leute, das ist ein Konzept, wo ich sage, das würde ich mit meinen Gebühren gerne sehen.
Ja, das stimmt.
Ja, aber ich glaube halt, wie gesagt, dieses Faktchecken ist halt auch so, das ist schon, wer checkt die Fakten, wo checkt er die Fakten, also das kannst du halt echt auch ins Unendliche fast schon machen. Klar gibt es einfach irgendwo auch eine ultimative Wahrheit bei gewissen Sachen, aber die statistische Erhebung alleine schon ist schon
also was Thema mich, für sich. Also was mich so immer nur unglaublich nervt, ist, wenn Leute Beifall dafür bekommen, dass sie etwas Unsachliches sagen, nur weil man die Person, die kritisiert wird oder die angegriffen wird, nicht mag. Nehmen wir mal ein Beispiel jetzt auch aus der aktuellen Zeit, Uli Hoeneß. Ich glaube, wer nicht Bayern-Fan ist, der mag den sowieso nicht. Und selbst unter den Bayern-Fans gibt es nicht so extrem viele, die jetzt ein Riesenfan von Uli Hoeneß sind. Der ist einfach so der Inbegriff eines Unsympathen, auch wenn er eine tolle Arbeit leistet in München. Und jetzt nimm diese Geschichte von Mesut Özil. Und Hoeneß hat ja Özil kritisiert und gesagt, irgendwie das letzte Mal, dass er einen Zweikampf gewonnen hat, war vor 2014.
Nee, er hat vor allen Dingen gesagt, er spielt Dreck.
Ja, also was alles sachlich völlig falsch ist. Und das kann man recht gut belegen, dass es falsch ist. Und dann habe ich als Kommentar gelesen, ich weiß gar nicht, von wem es kam, dass doch jemand, der zig Millionen in Steuern hinterzogen hätte, doch bitte die Backen halten soll. Und dann viele, viele Likes dafür, ne? Vieles gutheißen.
War so, das wow, nicht Jochen, der das geschrieben hat?
Dem hat man es aber gezeigt. Wo ich mir halt denke, wieso bejubelt das jemand?
Mein Post war anders.
Das ist ein unsachlicher Angriff gegen Uli Hoeneß, der nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat.
Moment, Steuern das stimmt nicht ganz.
Doch.
Moment. Lass mich doch mal sagen, erstmal mein Argument. Also in der Sachlichkeit ja, aber es geht da ja auch um eine moralische Deutungsfähigkeit.
Das ist ein anderer Punkt, aber die Sache, die Aussage ist, Özil hat nur Kacke gespielt und keinen Zweikampf gewonnen seit X.
Da ja, ist, aber das du Argument, hast Steuern hinterzogen. Also mein Argument wäre ja auch einfach, wer moralisch. Also du bist einfach der Letzte, der moralisch irgendwie in der Öffentlichkeit einen Zeigefinger auf jemanden zeigen sollte. Das ist ja eher so der Vorwurf, würde ich jetzt mal sagen.
Aber der Angriff war kein moralischer. Der Angriff war einer auf die Qualität, auf die spielerische Qualität von Özil. Und den kann man relativ leicht entkräften. Özil ist x-mal zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden. Er hat, ist, glaube ich, der Rekordvorlagengeber in der Nationalmannschaft. Er hat eine fantastische Saison in London gespielt, was rechtfertigt, dass er nominiert wurde. Und seine ganzen Zahlen, Zweikampfwerte, Passwerte der letzten Jahre sind gut, richtig gut. Also man kann es auf inhaltlicher Ebene entkräften und trotzdem wählen die Leute den Weg der Ad hominem-Attacke, also des Angriffes auf den Menschen, auf die Person. Und dann muss man sich halt nicht wundern, dass immer alles eskaliert. Also und davon spreche ich mich nicht frei, weil das geht einem so oft in den Kopf. Man denkt sich halt wirklich, der Blödmann soll mal ruhig die Backen halten, ne? Aber
ja, also ich stimme dir inhaltlich, wie gesagt, stimme ich dir komplett zu, nur es ist halt in dem Moment schwierig, wo du selber Dreck am Stecken hast, dann kannst du nicht immer unbedingt das Gesagte vom Sager sozusagen trennen, meiner Meinung nach. Also müsste man eigentlich, du hast so aus einem ideellen Standpunkt, finde ich, hast du
aus einem logischen
recht.
Standpunkt vor allem.
Oder ja, ist ja das Gleiche, oder aus einem rationalen. Aber ich finde, es gehört halt auch schon immer ein bisschen noch dazu zu gucken, wer sagt was, damit, also, damit das, was gesagt wurde, auch in den Kontext in einem Kontext funktioniert. Also es ist einfach ein Unterschied, ob Hitler irgendwie sich äußert zum Thema Demokratie oder ob es, was weiß ich,
aber nicht, wenn Hitler aber nicht, wenn Hitler sich darüber äußert, ob Lewandowski ein guter Stürmer ist.
Doch, in dem Moment, okay, anderes, drastischeres Beispiel. Angenommen, Hitler würde noch leben.
Ja. Ja?
Und ein Hund würde, ein das Hund würde auf offener Straße,
warte mal. Das nennt sich gut ins Gesetz, ne? dass man irgendwann im Laufe einer Diskussion immer bei Hitler
landet. Bei Hitler landet, ja. Angenommen, Hitler würde noch leben. Und er beobachte und er wäre Social Media mäßig aktiv. Ja.
Hitler
hätte hier AH88 oder so
genau.
Auf Twitter. So, und wäre dann und würde sehen, wie ein Hund auf offener Straße, weiß ich, überfahren würde. Und würde dann schreiben, wohlgemerkt, der Holocaust hat in diesem Szenario stattgefunden.
Ja, und du würdest sagen, der arme Hund. Ne?
Der würde sagen, finde ich nicht okay, wie mit Hunden umgegangen wird. Ja? Dann kann man natürlich sagen, ja, Adolf, da hast du recht. Also mit Hunden sollte man nicht so umgehen. In der Sache hast du recht. Aber ich könnte auch Leute verstehen, die dann sagen, ey, ganz ehrlich, Adolf, du bist der Allerletzte, der gerade was darüber sagen sollte. Du Spasti.
Okay, aber
ganz
das ehrlich. Ist eine Moralfrage. Das ist ja eine Einschätzung. Da sagt man halt, er bewertet das Leben des einen und vergisst dabei, übrigens, ich habe da so ein paar Millionen Menschen umgebracht. Aber davon reden wir im Falle von Hoeneß nicht. Im Falle von Hoeneß sagen wir, der hat die Steuern hinterzogen, deswegen soll er die Backen halten bei der Kompetenzfrage eines Fußballers. Ja. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Also, es ist doch so, ich lese die Zeitung und da steht ein Hoeneß, der sagt, Özil hat nur noch Dreck gespielt, beleidigt den in unterster Schublade, fand ich, ja, beleidigt ihn und sagt dann auch noch, wie du es ja gerade schon bewiesen hast oder gesagt hast, die Unwahrheit. Aber in dem Moment komme ich zu dem Schluss so, ey, da ist ein Hoeneß, der beleidigt ihn. Das ist der Hoeneß, der im Knast saß, wegen den und den Sachen, der sich darüber beschwert hat, dass die Öffentlichkeit
dadurch wird sein
so schlecht,
Argument nicht falsch.
Derjenige, der im Knast saß, sich darüber beschwert hat, wie die Presse mit ihm umgeht. Und der Typ erlaubt sich jetzt, jemanden so zu beleidigen, da denke ich so, what the fuck, was für ein Arschloch.
Natürlich ist der ein Arschloch. Das steht
Arschlochverhalten,
völlig außer Frage. Aber das hat halt, also das ist halt, du bist ja selber nicht besser, wenn du völlig unsachlich und vom Thema abweichend.
Wieso ist das unsachlich?
Weil es unsachlich, weil es mit der Sache nichts zu tun hat. Wenn es, die Sache ist die Kritik.
Doch, die Sache,
hat
die Sache
Özil
ist
gut gespielt oder nicht.
Ob
jemand Steuer hinterzogen hat, ist dafür irrelevant.
Nee, richtig, aber die Sache ist, der Typ erdreistet sich in meinen Augen, so jemanden zu beleidigen. Das war meine Sache. Der Inhalt spielt tatsächlich gar nicht so eine große Rolle. Der hat den recht beleidigt. Und ich sage, du kannst doch nicht mit Menschen so umgehen, obwohl du selber dich damals so beschwert hast, dass die Presse mit dir so umgegangen ist. Also das stimmt doch was nicht.
Weiß ich nicht. Für mich hat das keinen Zusammenhang. Wenn Uli Hoeneß sagt, die Erde ist eine Kugel, dann kannst du auch nicht sagen, die Erde ist keine Kugel, du hast im Knast gesessen. Das hat nichts miteinander zu tun.
Naja, aber wie gesagt, da steckt ja einfach noch mehr dahinter. Das ist einfach eine populistische Aussage, die er gemacht hat, die, wie du ja selber sagst, auch faktisch falsch ist. Und ich finde, du kannst eben dann nicht.
Dann kritisiere ihn doch auf der Ebene, weil die ist so derart schlecht und unsachlich, dass wenn du eine Spitze gegen ihn treiben möchtest, du sagen kannst, wer so schlecht in der Lage ist, die Qualität von Fußballer einzuschätzen, der muss sich nicht wundern, dass er ständig im Halbfinale der Champions League rausfliegt.
Ja,
das ist vielleicht
Frage,
auch ein bisschen unsachlich, aber es ist wenigstens am Thema.
Ja, aber es ist halt die Frage, was du kritisieren willst. Willst du den Inhalt von Hoeneß kritisieren oder willst du die Person Hoeneß kritisieren dafür, dass sie sich in der Öffentlichkeit darstellt und einen Spieler beleidigt? Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst ja kritisieren, dass Hoeneß mit seinem Inhalt falsch liegt. Du kannst aber auch einfach die Aktion an sich, so eine Wortwahl in der Öffentlichkeit zu wählen, kritisieren von jemanden, der selber als Moralapostel steht und als er negativ im Rampenlicht stand, sich dauernd beschwert hat. Ich finde, das ist ein durchaus legitimer Kritikpunkt, den man Hoeneß auch dann vorwerfen kann.
Also ja, finde ich nicht. Also in dem Punkt finde ich es halt definitiv nicht. Wenn er sich jetzt äußern würde über die Moral von einem James, der in Spanien Steuern hinterzogen hat, dann würde ich sagen, du bist vielleicht nicht der Richtige, sich über die moralischen Verfehlungen in Sachen Steuerhinterziehung zu äußern. Aber nicht, wenn es um die Qualität von einem Spieler oder die Qualität von Partien geht, die ein Spieler gemacht hat. Das hat halt nichts damit zu tun.
Aber es war ja nicht nur einfach, wenn es einfach, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, wenn es eine rein sachliche Diskussion von Hoeneß gewesen wäre. Da kann man tatsächlich nicht immer kommen und sagen, wie so ein Totschlagargument, ja, aber du warst im Knast wegen Steuerhinterziehung, du darfst gar nichts mehr sagen eigentlich, zu nichts mehr. Ja, ja, das ist ja auch gemeint. Zumal wir auch ja in...
Das hat auch keiner gesagt.
Wir reden ja auch von Läuterungen. Wir haben ja, er war im Knast und er hat seine Strafe abgesessen. Dann muss man eigentlich ja auch einem Menschen zugestehen, dass damit seine Sünden sozusagen vergolten sind. Ja. Das finde ich eigentlich auch wirklich wichtig. Ich habe das auch bei Kino Plus neulich gesagt in Bezug auf Louis C.K. zum Beispiel. Oder wir haben in der westlichen Welt haben wir Werte.
Hat er überhaupt irgendwas
Illegales gemacht? Kann man drüber streiten, aber wie auch immer, die Resozialisierung ist auch von Straftätern ist ein wichtiger Faktor und wichtiger Eckpfeiler unserer demokratischen Werte, dass man sagt, selbst jemand, der vergewaltigt hat, jemand, der gemordet hat, kann aus dem Knast rauskommen und resozialisiert werden. Darauf basiert unser ganzes Strafsystem im Prinzip. Und das muss man auch Menschen zugestehen, die vielleicht einem Menschen zugestehen, der vor zwei Frauen onaniert hat, obwohl die das nicht unbedingt sehen wollten. Und genauso muss man einem Uli Hoeneß zugestehen zu sagen, ja, er hat Steuern hinterzogen, aber er war auch im Knast, hat seine Strafe abgesessen und dann muss das Thema eigentlich, wenn man fair ist, irgendwann auch mal gut sein und er darf auch wieder Arschloch sein. Insofern, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr Recht muss ich dir geben, Georg. Was ich im Internet so mal nie zugeben würde, übrigens.
Ich habe noch, wir haben beim letzten Mal kurz darüber gesprochen und ich habe mich gefragt, ob sich niemand zu dem Zeitpunkt gewundert hat, dass wir über eine Geschichte, über diese Fragen, die ich euch immer stelle, gesprochen haben und über Curb Your Enthusiasm. Da habe ich gesagt, hätte da auch eine Frage bei Curb Your Enthusiasm, also es ist eine Serie. Ja. Und du sagtest, du kennst die Geschichte, wir haben das nie aufgelöst. Ne? Ich werde sie natürlich jetzt als Frage nicht nehmen, aber wir haben das nie aufgelöst, was eigentlich die Geschichte von Curb Your Enthusiasm ist. Vielleicht interessiert das ja jemanden.
Also es gibt sogar meines Wissens eine Dokumentation eine
darüber, jetzt schon Und nur um das ganz kurz anzureißen, bevor ihr jetzt euch denkt, was ist denn da bei Curb Your Enthusiasm passiert? Ein Mann ist, glaube ich, wegen Mordes angeklagt worden. Ich meine, irgendwie ein ganz, ganz großes, schweres Verbrechen. Und hat aber als Alibi gehabt, dass er bei einem Baseballspiel gewesen ist. Und das konnte er zunächst nicht wirklich gut belegen, außer dass er sich daran erinnert hat, dass dort gedreht wurde für irgendwas. Und was dort gedreht wurde, war eben Curb Your Enthusiasm, also die Serie. Und er war tatsächlich auf dem Filmmaterial zu sehen und hatte damit den Beleg und den Beweis dafür, dass er im Stadion gewesen ist.
Hatte ein Alibi im
Prinzip. Ich glaube noch nicht ganz, weil es theoretisch immer noch möglich gewesen wäre, dass er irgendwie als Täter in Frage gekommen ist. Aber es hat wohl offenbar massiv geholfen, ihn zu entlasten und dafür zu sorgen, dass er nachher freigesprochen wurde. Das war die Geschichte, die wir da nicht erzählt haben.
Ja. Das ist auf jeden Fall eigentlich eine sehr geile Geschichte, also auch eine Frage, eine Quiz-Geschichte für dich gewesen.
Ja, wenn wäre, ich gekannt
hätte. Aber du hast ja bestimmt eine aktuelle.
Ich habe eine neue, genau. Kommen wir doch mal dazu. Ja. Warum war US-Außenminister Henry Kissinger 1970 außer sich über Fotos von Fußballfeldern?
Okay, ich glaube, ich weiß es.
Ja, du weißt es.
Nochmal die Frage bitte.
Warum war US-Außenminister Henry Kissinger 1970 außer sich über Fotos von Fußballfeldern?
Also ich würde jetzt einfach mal ins Blaue raten und sagen, dass es was damit zu tun hat, dass diese Fußballfelder eventuell zu was anderem umfunktioniert werden sollten, zum Beispiel Start- und Landebahn für Flugzeuge oder Lazarette oder sowas, und er nicht wollte, dass oder sowas.
Nee, also die Richtung ist nicht schlecht, aber nee.
Scheiße, dann bist du Jochen.
Das hatte nichts mit seinem Privatleben zu tun, sondern
er ist Fußballfan, er ist ja auch ursprünglich Deutscher, ne? Und Fan von Greuther Fürth. Aber nee, damit hat es nichts zu tun.
What?
Der Fan von Greuther Fürth?
Henry Kissinger ist Fan von Greuther Fürth.
Das ist so eine Truppe. Die nehmen zu Auswärtsspielen immer so 40, 50 Zuschauer mit oder so. Mehr
das
nicht.
Das ist doch Quatsch. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also, Henry Kissinger, Außenminister. Diese Fotos von Fußballfeldern, die sind aus der Luft gemacht worden.
Ja.
Das sind...
Gute Frage. Sehr gute Frage.
Das sind Satellitenfotos zu Spionagezwecken gewesen?
Absolut richtig.
Scheiße. Henry Kissinger hat sich Fotos angeguckt, die amerikanischen Satelliten in einem fremden Land gemacht haben und auf denen Fußballfelder zu sehen waren.
Jochen, ich glaube, ich habe noch nie so oft Ja gesagt, wenn du Fragen absolut richtig, ja.
Jetzt, warte, jetzt nicht so lobe, jetzt geht's ja weiter.
Jetzt kommen nämlich die Folgerungen.
Fußballfelder, jetzt so, ich meine, bis dahin hätte man ja noch drauf kommen können.
Naja, die haben was da versteckt.
So, nee, aber eigentlich war der Auftrag, etwas anderes zu fotografieren.
Nee, also es ist jetzt nicht so, als ob die, ey, zoom mal an das Fußballfeld ran, Alter. Also so war das nicht. Nee. Also die waren auf Bildern zu sehen, die auch ansonsten das gezeigt haben, was zu erwarten war.
Was nämlich die Sache ist folgend. Das kennt ihr das, wenn man so Sätze formuliert, die klare Füllersätze sind, während man Gedanken formuliert. Also, es ist ja so. Folgendes habe ich festgestellt bei der Frage, die Georg gestellt hat. Es handelt sich bei diesen Fußballplätzen nämlich um keine echten Fußballplätze, sondern darunter waren vermutlich Sachen. Ja, so in der Art. Stimmt
das? Die Fußballfelder klappen auf und darunter sind Raketen.
Ja? Nee.
Guter Plan, gute Idee. James Bond.
Hat das was mit, wann war denn diese Schweinebucht-Nummer?
Oh, 63?
War vor Kissinger, ne? Also, okay, hat das damit schon mal.
Schweinebrötchen.
Es war vor 1970. Also, das, wovon ich gerade rede, ist 1970 auf jeden Fall.
Ja. Okay, das ist mein Geburtsjahr übrigens. Mhm. Da ist eine Menge passiert, auch diese Fotos.
Die schaffst dir auch gerade Zeit, ne?
Also die Fotos von Fußball.
Sehr gut, einfach die Frage noch dran.
Diese Fotos von den Fußballfeldern 1970, ne, über die Kissinger sich.
Naja, Kissinger hatte etwas anderes erwartet als Fußballfelder auf diesen Fotos.
Das obwohl die, kann man so
obwohl
sagen.
Obwohl die Fotos, also der Ort, wo die gemacht wurden, der war schon richtig.
Genau, sie sind an der richtigen Stelle gemacht worden.
Möglicherweise hatte er da etwas anderes vermutet. Er hatte vielleicht Abschussrampen oder Waffen vermutet.
Nee.
Okay.
Ist es, ich will nicht schon wieder Nein, aber ich rechne mit einer Nein-Antwort. Bei diesen Fotos, die Kissinger bekommen hat, die hat er sozusagen angefordert.
Bestimmt, also sie werden irgendwie in Auftrag gegeben worden sein.
Ja, also es war jetzt aber nicht irgendwie privat auf einem...
Nein. Es war im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit, ja.
Okay. Und waren das für zum Beispiel einen potenziellen Krieg strategisch wichtige Orte?
Ja, kann man so sagen. Auf jeden Fall, ja.
Waren diese Fußballfelder nicht in Amerika?
Ja. Ja, es macht ja nicht so viel Sinn, da sein eigenes Land mit Satelliten auszuspionieren.
Ja, wenn er
also auch, weiß, ja, nicht, aber das also war...
Vielleicht sucht er eine Location, wie gesagt, um irgendwas zu bauen.
Okay,
oder
nee. Das waren Aufklärungsbilder. Okay.
Waren diese Aufklärungsbilder aus...
Du wiederholst wieder das, was ich gerade gesagt habe.
Aus Europa?
Nee.
Aha.
Russland?
Okay, ich mach's euch ein bisschen leichter. Jein, sie waren nicht aus Russland.
Aus der Sowjetunion?
Nein, auch nicht. Aber es hatte was mit Russland zu tun, sagen wir es so. War nicht Russland, war nicht Sowjetunion.
Also okay, dann waren diese Fußballfelder natürlich in Deutschland.
Nee.
Das ist ja Europa, ich Vollidiot.
Afrika?
Nein.
Ist das überhaupt wichtig?
Ja.
Dann waren diese Fußballfelder ja wohl ganz offensichtlich in Polen.
Es ist auch Europa.
Alter. Mädchen. Weißt du was, Eddie? Du darfst weiter europäische Länder abfragen. Komm. Ist es ein großes Land gewesen?
Es ist vor allen Dingen, ich gebe euch noch einen Tipp, es ist auch ein kommunistisches Land gewesen.
Okay. Also Kuba?
Ja.
Ach, da bin ich ja völlig falsch auf der Weltkarte.
Richtig, war es jetzt auf England oder was?
Es war Kuba.
Ja.
Es war Kuba und da haben die Amerikaner ja erwartet, dass die Russen da irgendwie Waffen hinbringen und alles. Ne? So, aber Fußballfelder. Es sah nur so aus wie Fußballfelder. Oh. Es waren aber gar keine.
Das wäre ja eine.
Also, es waren wirklich Fußballfelder. Ja. Okay.
Waren Tore auf den Fußballfeldern?
Ich weiß es nicht. Ist auch nicht. Okay. In welche Richtung wolltest du gerade? Nur aus Interesse, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber warum?
Ich bin immer noch dabei, rauszufinden, was aus diesen. Ob es
Fake-Fußballfelder sind oder was?
Ja, genau. Oder ob da wirklich Sportevents noch
stattfinden. Okay, also es sind tatsächliche, echte Fußballfelder, auf denen auch Fußball gespielt werden sollte. Es war nicht multifunktional, da sind keine Minenfelder. Das ist keine Raketenbasis oder so. Es sind einfach nur Fußballfelder gewesen.
Zu diesem Zeitpunkt war ja Fußball
in
Amerika sehr unwichtig, möchte ich mal fast sagen.
Ne? Noch ein Tipp. Es war Fußball-WM.
Nein.
1970.
Also ja, aber hat nichts damit zu tun.
Aber sie hatten schon ein bisschen Angst, dass
jemand Fußball spielt.
Nee, aber dass Fußball nach Kuba kommt.
Jein, sie hatten Grund, Angst zu haben, dass Fußball nach Kuba kommt.
Weil, es ging um die Bewerbung für ein großes Fußballturnier. Und die Amerikaner in Form von Henry Kissinger hatten Angst, dass Mannschaften an diesem Turnier teilnehmen, von denen sie nicht wollten, dass die Fuß fassen.
Richtig. Die wollten nicht, dass Bayern München nach Kuba
kommt.
Nein,
das ist ganz anders, Eddie. Es ist ganz anders. Also, für Fußballfelder braucht man ja Rollrasen.
Oh Gott, ja. Gut.
Okay, die Richtung.
Das war alles, oder was?
So Rollrasen, die muss man ja importieren aus dem Ausland, wenn man selber keinen Rollrasen hat. So, und dieser Rollrasen wird ja mit Schiffen transportiert und da kann man ja Waffen reinrollen. Oder Dynamit oder kommunistische Untergrundkämpfer.
Die russische Offensive mit Rollrasen.
Kissinger gesagt, scheiße, wenn die anfangen Fußballfelder zu bauen, dann importieren sie europäischen Rollrasen.
Richtig. Kommunisten im Rollrasen.
Sie mit Kommunisten... Also nein.
Nein.
Also, ich hab's jetzt. Okay. Es ist Folgendes. Folgendes ist passiert, Freunde, ich erkläre es euch.
Okay.
In Kuba 1970, wie wir alle wissen, war Fidel Castro an der Macht. Mhm. Fidel Castro, seines Zeichens, war ein Riesenfan von Diego Maradona.
1970.
Diego Maradona. Okay. Ja doch.
Wie alt war Maradona
da? Was redest du da?
12?
Wie alt war er da?
Ich weiß es nicht.
Diego Maradona.
Können wir das mal kurz fact-checken? Nachgucken? Wie alt war Diego Maradona 1970? Er ist geboren. 1970, er war da 10, ja? Also.
Er war 10 Jahre alt. Fidel Castro hat in diesem jungen Diego Maradona, damals in der F-Jugend von Puerto Plata-Fiasco, etwas gesehen, das. Okay, ich habe keine Ahnung, Georg. Ich bin wirklich komplett.
Du hast aber gerade gesagt, du kannst es lösen. Dann löse ich jetzt.
Okay. Ich weiß euch auch nicht.
Nee. Ach, warte, gut. Ja, gleich kannst du uns einen Tipp geben. Erstmal löse ich. Also.
Erstmal löse ich.
Der war richtig wütend. Ja. Man kann es richtig spielen. Der war richtig wütend darauf, dass da Fußballfelder zu sehen sind.
Soweit die Frage.
Weil. Ein Tipp.
Ja?
Gib uns einen Tipp.
Okay, der Tipp ist: Wer spielt denn Fußball?
Männer.
Fußballer, ja, Männer. Aber denk noch mal einen Schritt weiter. Welche Nationen spielen Fußball und welche spielen nicht Fußball?
Ja, Amerikaner spielen keinen Fußball.
Ja, ich ja schon gesagt. Das ist schön.
Russen
aber
spielen
wir reden
Fußball.
Jetzt. Ja. Und Kubaner?
Das weiß niemand.
Vielleicht
bis heute ein Mysterium. Ahnung,
spielen Baseball. Und jetzt baut's zusammen.
Jetzt hast du die Lösung schon gegeben.
Richtig, ich habe die Lösung gegeben.
Henry Kissinger wollte den American Dream, also wollte natürlich das amerikanische Gefühl in Form von Baseball in Kuba. Scheiße.
Jetzt mach doch nicht noch mit den Tipps das Ganze falsch.
Was denn? Aber Moment mal. Er sieht, dass die Fußball spielen, aber eigentlich sagt er, das ist doch eine Baseball-Nation. Wir müssen die doch eigentlich mit Baseball beeinflussen. Warum spielen die ja Fußball, die Arschlöcher?
Nein.
Wie menschlich enttäuscht Georg gerade ist.
Ja. Ich habe so ein Gift,
das muss
ich
mir bei Twitter verwenden. Sitzt du mal auf unserer Seite. Wir machen auch mal ein Rätsel für dich.
Wir sind doch beim letzten Mal auch gescheitert mit dem Hahn, mit dem gallischen Hahn.
Das stimmt. Aber da habe ich Mitgefühl gehabt.
Mit der hat uns jetzt so viele Tipps gegeben. Jetzt musst du es doch eigentlich lösen.
Also die Kubaner spielen, man kennt ja auch die Chicago Cubs. Cubs wegen Cabane.
Okay. Mhm. Richtig.
Die Kubaner spielen Baseball. Die Amerikaner spielen Baseball. Die Europäer spielen Fußball.
Ja.
Es ist Folgendes.
Ja.
Als Henry Kissinger die Fußballfelder gesehen hat, wusste er,
dass
Fidel Castro ein großer Fan vom 10-jährigen Diego Maradona ist und damit I rest my case.
Nein, er wollte in Urlaub fliegen. Er wollte in Urlaub fliegen nach Kuba.
Oh Leute, das ist doch nicht euer Ernst.
Und dann wollte der nämlich eigentlich eine Runde Baseball spielen und hat seinen Geheimdienst angewiesen, hey, sucht mal Kuba ab, wo der beste Baseballplatz ist.
Die kamen mit 10 Fußballfeldern
zurück. Und da 10 Fußballfelder kamen die zurück, weil die keine Ahnung hatten, weil das nämlich Russen waren in dieser Satellitenabhörstation. Und er dann merkte, scheiße, wer kann auf dieser Welt kein Fußballfeld und Basketballfeld auseinanderhalten? Das sind die Russen. Baseball, das heißt, wir müssen infiltriert worden sein. Infiltration, wir unterwandert, weil wer so doof ist und ein Baseballfeld nicht vom Fußballfeld, der muss Russe sein, hat der Henry Kissinger. Und darauf hat er alle entlassen, war tierisch sauer und ich habe es gelöst.
Nein. Okay, also bitte er löst auf. Fußballfeld in der Nähe eines Hafens entdeckt und das war für ihn der Beweis, dass die Russen auf Kuba sind. Darum geht's. Die Kubaner spielen Baseball, die Russen aber nicht. Wenn jetzt Fußballplätze gebaut werden, folgert er daraus, dass die Russen auf Kuba sein müssen.
Aber das habe ich doch gesagt.
Nein, keiner
von euch hat das gesagt. Nein, hast du gar nicht gesagt.
Aber so ein bisschen.
Die Russen, nein, habe ich auch nicht gehört.
Deine Erklärung war, dass Diego Maradona Baseball spielt, glaube ich.
Aber das kam erst später.
Also die Russen haben 1962 zugestimmt, keine Raketen auf Kuba zu stationieren.
Genau.
Und wollten das umgehen, indem sie U-Boote und Boote mit nuklearen Raketen vor Kuba in einem Hafen stationieren. Und das waren die Vorbereitungen dazu. Und die hat Kissinger relativ frühzeitig erkannt. Und die Idee dahinter von den Russen war, die amerikanischen Frühwarn- und Gegenschlagsysteme zu umgehen. Denn es wäre ihnen von Kuba aus möglich gewesen, den Russen alle gegenschlagtauglichen 21 Stück US-Kommandozentralen auszuschalten. Was bedeutet hätte, diese Balance of Power beruht ja darauf, dass Russen und Amerikaner wussten, egal wer von uns beiden angreift, der andere kann seine Raketen noch losschicken. Das heißt, wenn ich schieße, schießen die anderen auf jeden Fall zurück. Wenn ich schieße, zerstöre ich also mein eigenes Land. Und mit Kuba und der Raketenbasis hätten die Russen das aushebeln können. Die hätten die Amerikaner angreifen können, ohne dass die eine Möglichkeit zum Gegenschlag gehabt hätten. Und deswegen war natürlich Kissinger außer sich, weil er berechtigte Sorge hatte, dass plötzlich diese gesamte Balance of Power über Bord geht und das hat er halt daraus gefolgert, weil er Fußballfelder gesehen hatte und wusste, dass die Kubaner eben keine Fußballfelder bauen, sondern Baseballfelder bauen, weil das ihre Nationalsportart ist.
Aber was haben denn die, also die Kissinger ist dann davon ausgegangen, die haben diese Fußballfelder gebaut, weil die privat...
Weil der russische Stützpunkt ist.
Und die wollen halt in der Freizeit ein bisschen kicken.
Richtig. Nein, dass überhaupt Russen da waren. Oder?
Dass ein russischer Stützpunkt da ist und also genau wie die Kubaner zum Beispiel ab einer bestimmten Größe ihrer militärischen Einrichtungen im Ausland halt den Soldaten ein Baseballfeld gebaut haben. Das hat wohl angeblich später den Amerikanern dazu gedient, kubanische Basen zu identifizieren, die sie woanders hatten. Mhm. Dass sie sich dachten, okay, da ist ein Baseballfeld gebaut. Wir wissen, ab so und so viel Soldaten wird da ein Baseballfeld gebaut. Wenn da also eine Militäreinrichtung der Kubaner ist, müssen wir mit 2000 Soldaten rechnen. Und dasselbe war halt umgekehrt auch für die Russen wahr.
Ja. Mann, das hat so gut angefangen, Eddie. Dann haben wir so einen guten Tipp gekriegt und dann waren wir so blind. So
aber ganz ehrlich, ich habe das schon auch irgendwie immer impliziert gedacht, dass das bedeutet, dass die Russen da sind. So, hab ich vielleicht nicht so ausgesprochen.
Richtig.
Hat Eddie es gelöst, wollte er sagen.
Richtig, das stimmt.
Und naja, aber ich habe doch zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich doch gesagt, die Amerikaner spielen ja keinen Fußball, sondern
Eddie.
sondern Baseball. Und dann seid ihr auf den Trichter gekommen, dass die Amerikaner vermutlich versuchen, den Kubanern Baseball mit Hilfe der Russen und Diego Maradona beizubringen, glaube ich, war danach der Handlungs-, der Gedankenfaden.
Was jetzt nicht so abwegig ist.
Ja,
stimmt. Ich muss mir das nochmal anhören. Also ich könnte schwören, ich habe es gewusst.
Gut.
Genau.
Wir werden dir im Nachhinein den Punkt anerkennen, wenn du es wirklich gelöst hast.
Das war ein tolles Rätsel zur 10. Folge. Sollen wir hiermit Schluss machen? Wir haben nämlich schon 1:10.
Ja,
das können wir tun. Ja. Dann machen wir jetzt Schluss. Es ist
heiß hier im
Kämmerchen. Nein, ich bin nicht beleidigt. Ich bin einfach, ich frage mich, warum ich diese Transferleistung gerade. Ich bin ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt, dass ich es für plausibler halte, dass Henry Kissinger Fan von Diego Maradona ist, als dass die für die Stützpunkte für die Russen einfach Fußballfelder. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von mir selbst gerade. Ja. Naja, das war der Podcast ohne richtigen Namen. Liebe Leute, vielen Dank für das zahlreiche Feedback. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, followt unserem Twitter-Account Podcast ohne Name auf Twitter. Facebook-Seite haben wir nicht. Patreon basteln wir gerade, weil viele das auch sich gewünscht haben und wir dem natürlich auch nicht abgeneigt sind. Ansonsten, ja, war's das mit der 10. Folge. Vielen Dank für euer positives Feedback und genießt noch das heiße Wetter. Wir sind hoffentlich in wenigen Tagen schon wieder da für euch.
Tschüss.
Tschüss.